Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo und herzlich willkommen, liebe Funkamateure und Technikfreunde. Eine neue Ausgabe von Radio DARC steht in den Startlöchern. Ja, und was für eine Ausgabe. Wir freuen uns sehr, Ihnen heute die Sendung Nummer 600 präsentieren zu können. Das Datum der Erstveröffentlichung ist Freitag, der 7. August 2026. Ich bin Colli Farren und werde Sie durch unsere Jubiläumsausgabe führen. On Air sind wir mittlerweile seit fast 12 Jahren, seit März 2015, und seitdem gibt es jede Woche eine volle Stunde lang volles Programm mit News aus der Technikwelt. Tausende von Arbeitsstunden haben wir für Sie in all diesen Jahren geleistet, alles ehrenamtlich, rein als Hobbyprojekt. Da mögen Sie sich natürlich fragen, warum das alles? Die Antwort wird uns in Kürze unser Chefredakteur Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform, selbst geben. Ja, Radio DARC rockt die Welt. Seit wir aus England senden, sind wir auf 9670 kHz in ganz Europa zu hören. Im Nahen Osten, in Indien, Indonesien, Japan, Australien, sogar in Neuseeland. Rockin' all over the world, kann man da nur sagen. Und das kommt jetzt zum Start von Status Quo.
Oh, News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Radio DARC feiert seine 600. Sendung. Polin Elektronik ist insolvent. Sendemasten in Junglinster sollen gesprengt werden und deutsches Team unter den 5 Weltbesten bei der IARU HF Championship. Radio DARC feiert seine 600. Sendung. Gestartet am 28. März 2015 sendet der Deutsche Amateur-Radioclub durchgehend jede Woche ein flottes DX- und Technikmagazin auf Kurzwelle. Es hat sich mittlerweile einen festen Hörerstamm in ganz Europa erarbeitet. Seitdem verfolgen jeden Sonntag Tausende von Funkenthusiasten unsere Sendung und durch die Übernahmen in die Programmfolgen von 22 Bürgerradios können wir neben der klassischen Kurzwelle mittlerweile sogar mehr als 10 Millionen Menschen auf UKW und per DAB Plus erreichen. Entstanden ist das Programm mit dem Motto von Funkamateuren für Funkamateure. Aus dem Bewusstsein heraus, dass das Verschwinden der einstmals wichtigen Auslandsdienste wie der Deutschen Welle, der BBC, Radio Moskau oder der Stimme Amerikas eine schmerzliche Lücke in der Medienlandschaft hinterlassen hat. Mit eigenen Produktionen ist der DARC somit einer der letzten Anbieter von Kurzwellenprogrammen in Deutschland. Radio DARC ist in dieser Form weltweit einzigartig. Kein anderer Amateurfunkverein produziert über Jahre hinweg ein vergleichbares wöchentliches Radiomagazin, das auf vielen Wegen im Rundfunk großflächig verbreitet wird. Alle Inhalte werden von 10 Redakteuren rein ehrenamtlich erarbeitet. Absolute Highlights und eine besondere Ehre waren ein Interview mit dem Professor, Nobelpreisträger und Softwareautor Joe Taylor, Kilo 1 Julio Tango, welches er unserem Sender im Jahr 2019 gab, sowie ein Gespräch mit dem deutschen Astronauten Matthias Maurer, Kilo India 5, Kilo Foxtrot Hotel. Die markanten RTL-Sendemasten auf dem Lensterbirg im luxemburgischen Junglinster stehen vor ihrem Ende. Die drei 215 Meter hohen Antennenträger sollen in den kommenden Monaten kontrolliert gesprengt und anschließend zurückgebaut werden. Die Antennen sind nicht denkmalgeschützt und der Rückbau ist aus rechtlichen Gründen vor Anfang Oktober nicht möglich. Die Sendeanlage gehörte zum legendären Sender Radio Luxemburg, war bis 1974 auf Langwelle im Dauerbetrieb. Sie ist noch heute ein prägendes Wahrzeichen des Lang- und Kurzwellenrundfunks in Luxemburg. Nachdem die Masten bereits seit einiger Zeit außer Betrieb sind, besitzen sie heute nur noch historischen Wert. Mit ihrem Abriss verschwindet ein weiteres Stück europäischer Rundfunkgeschichte. Auf dem frei werdenden Gelände ist die Entwicklung eines großen Baugebiets vorgesehen. Der bekannte Elektronikhändler Polin Elektronik ist insolvent. Das meldet der Donaukurier in seiner Ausgabe vom 29. Juli 2026. Demzufolge wurde der Antrag am 29. Juli 2026 beim zuständigen Gericht eingereicht. Das Unternehmen mit Sitz im oberbayerischen Pförring in der Nähe von Ingolstadt beschäftigt rund 140 Mitarbeiter. Zum Insolvenzverwalter wurde der Nürnberger Rechtsanwalt Joachim Exner bestellt. Nach Angaben des Insolvenzverwalters soll der Geschäftsbetrieb zunächst uneingeschränkt fortgeführt werden. Es wird der Erhalt des Unternehmens angestrebt. Sowohl der Online-Shop als auch das Ladengeschäft in Pförring bleiben vorerst geöffnet. Die Löhne und Gehälter der Beschäftigten sind nach aktuellem Stand bis Oktober 2026 gesichert. Zu den Ursachen der Insolvenz oder zur wirtschaftlichen Situation des Unternehmens wurden bislang keine weiteren Details veröffentlicht. Den Einstieg in den Elektronikhandel vollzog das Unternehmen 1972, als Max Polin Senior die Konkursmasse des Radioherstellers Emut übernahm und die erworbenen Waren über Anzeigen vertrieb. 2 Jahre später folgte der Groß- und Einzelhandel mit elektronischen Bauteilen. Seitdem entwickelte sich Polin Elektronik zu einem der bekanntesten Anbieter für Elektronik, Bauteile und Technikzubehör im deutschsprachigen Raum. Viele Funkamateure und Elektronikbastler schätzen vor allem die günstigen Preise für allerlei Restposten. Nach den eingereichten Loks im IARU HF Championship liegt die Spitzengruppe der HQ-Teams sehr dicht beisammen. Nur 4% trennen die Top 5 voneinander. Das deutsche Delta Alpha 0 Hotel Quebec Team hat bei sommerlichen Temperaturen rund 20.000 Funkverbindungen eingefahren. Nun wird die Auswertung wieder spannend, wie sich Punktabzüge auf das Endergebnis auswirken. Es gilt aber als nahezu sicher, dass es das deutsche Team unter die 5 weltbesten Wettbewerbsteilnehmer geschafft hat. Die IARU HF Championship gilt als die Weltmeisterschaft der Funkamateure und ermittelt jedes Jahr die Besten unter den Besten. Ein Sieg gilt als der heilige Gral des Amateurfunks. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt. Seit fast 12 Jahren gibt es das einzigartige Kurzwellenprogramm von Radio DARC. Und wir möchten gerne noch älter werden. Alt wie ein Baum beispielsweise. Und das kommt nun von den Hoodies.
Alt wie ein Baum.
Interview exklusiv bei Radio DARC.
Liebe Hörerinnen und Hörer, man mag es kaum glauben, heute feiern wir unsere Sendung Nummer 600. Seit fast 12 Jahren sind wir jede Woche für Sie da und lassen Sie Einblick nehmen in die spannende Welt der Technik. Bei mir ist nun unser Chefredakteur, Rainer Englert, Delta Foxtrot 2 November Uniform. Rainer agiert ja überwiegend eher im Hintergrund, koordiniert die Beiträge, wählt die Musik aus und wickelt die administrativen Vorgänge ab, etwa zur Vertragsgestaltung und Sendetechnik. Daher würde ich ihm gerne zum runden Jubiläum ein paar Fragen stellen. Hallo Rainer.
Hallo Conny.
Rainer, erzähl uns doch bitte mal, was so alles geschieht, bevor eine Sendung fertig ist.
Ja, was muss alles so geschehen, bis eine Sendung fertig ist? Naja. Es geht eigentlich los mit einem thematischen Leitfaden. Ich mache so für alle Sendungen immer im Voraus einen Plan, was wir an Themen so bringen können und wollen. Dann spreche ich mit den entsprechenden Redakteuren und den Zulieferanten. Dann recherchiere ich auch selbst Inhalte. Also ich gehe dann auf technische Seiten wie zum Beispiel chip.de, heise.de. oder natürlich auch intern. Also wir haben ja beim DARC eine Redaktion, einen Fachbuchverlag und die Clubzeitschrift CQDL. Und da tauschen wir uns natürlich auch immer eng aus, was die Themenauswahl angeht. Ja, dann muss ich das natürlich alles zusammen koordinieren und ein sogenanntes Briefing schreiben. Das heißt, es ist eine Liste, in der steht dann drin, wann genau welcher Beitrag kommt, wie lang die sind, die Abfolge und die Regieanweisungen. Und diese Liste, die heißt das sogenannte Sendungsbriefing, die geht dann jede Woche an dich, das weißt du ja. Und dann machst du daraus ja die fertige Sendung. Wir kaufen auch gelegentlich Fremdproduktionen ein. Dann, wenn alles kommt, muss ich nochmal drüber schauen, ob irgendwelche Fehler drin sind, ob irgendwelche Sachen doppelt sind, die schneide ich dann gegebenenfalls noch raus. Und wenn alles fertig ist, lade ich das dann auf die Sendeserver hoch mit FTP. So funktioniert's.
Wie viele Arbeitsstunden braucht es denn so, um eine Sendung zu produzieren?
Ja, im Schnitt etwa 6 bis 8 Stunden. Das betrifft jetzt allerdings nur meine Arbeit. Dazu kommen dann noch die Arbeitsstunden der zuliefernden Redakteure und auch deine Arbeitszeit, Conny.
6 bis 8 Stunden jede Woche, seit fast 12 Jahren und alles ehrenamtlich, ohne Bezahlung. Warum tut man sich denn so etwas an, Rainer?
Tja, warum tut man sich sowas an? Ich glaube, das ist einfach ein gewisses Maß an Idealismus. Wenn man das so von draußen betrachtet, naja, da könnte man meinen, es ist eigentlich verrückt. Aber weißt du, wir Funkamateure sind alle irgendwie Idealisten und von unserer Mission beseelt. Es geht uns nicht ums Geld, nicht um Ruhm oder irgendwie sowas. Amateurfunk ist mehr als ein Hobby. Es ist eine Lebensanschauung und so handelt man dann eben auch. Ich persönlich mache meine Redaktionsarbeit für Radio DRC aus der Überzeugung, dass ich damit der Gesellschaft was geben kann. Ich habe den Anspruch, dass jeder Hörer, jede Hörerin am Ende der Sendung mit dem Gefühl rausgeht, etwas dazugelernt zu haben, also etwas aufgenommen zu haben, was vorher nicht da war. Ich glaube, dass es ein großer Fehler war, die früheren Kurzwellenprogramme wie die Deutsche Welle, Voice of America, Radio Japan, wir kennen sie ja alle, abzuschalten. Heute merkt man so langsam wieder, was da eigentlich auch verloren gegangen ist. Es ist die Möglichkeit, zensurfrei über Landesgrenzen hinweg Nachrichten zu transportieren. Wir wissen ja, das Internet ist zensierbar, ist blockierbar, das wird ja auch gemacht in vielen Ländern, aber bei der Kurzwelle geht das eben nicht. Und ich bin davon überzeugt, dass die Kurzwelle, das Kurzwellenradio für Menschen in totalitären Staaten nach wie vor eine verlässliche Informationsquelle ist, ja. Und an diese Tradition möchte der DARC und ich mit meiner Arbeit eigentlich anknüpfen und sie nicht sterben lassen. Ne? Vielleicht dazu noch eine Geschichte. Zu Beginn des Ukraine-Konflikts habe ich 3 ukrainischen Journalistinnen Sendeplätze auf Kurzwelle verschafft. Damals noch über den ORF-Sender in Moosbrunn bei Wien. Und sie haben damit ein Programm aufgesetzt, um der russischen Deinformation zu begegnen. Darum geht's mir. Das ist so eigentlich das, was ich will. Es geht mir um die Wahrheit.
Seit mehr als 600 Sendungen lieferst du immer wieder neue Inhalte, weitgehend ohne Wiederholungen. Woher kommen denn all deine Ideen und die gesendeten Inhalte?
Aus ganz unterschiedlichen Quellen. Eine der wichtigsten Quellen sind überraschenderweise unsere Hörerinnen und Hörer selbst. Ich bekomme jede Woche Dutzende E-Mails mit irgendwelchen Themenvorschlägen. Dann haben wir eine Reihe von festen Mitarbeitern, mit denen ich Themen telefonisch bespreche. Ja, da ist vor allem der Wolf Dieter, der DL2-MCD. Ja, auch natürlich meine XWL, meine Ehefrau Eva Maria, DG9-MFG. Ist ganz wichtig hier, ne? Auf die möchte ich mich auch gern verlassen. Ja, dann gibt's natürlich noch jede Menge YouTuber und Amateurfunk-Podcaster, die mir gern Beiträge zur Verfügung stellen. Ja, und ich habe es ja auch vorhin schon erwähnt, eine wichtige Quelle ist auch unsere vereinseigenen Medien. Wir haben ja einen eigenen Verlag, wir machen die Clubzeitschrift CQDL und auch mit der Redaktion tausche ich mich eng aus und wir ja, teilen Beiträge, was in der CQDL erscheint, erscheint manchmal auch auf Radio DARC.
Das heißt also, Radio DARC lebt stark von den Hörern selbst?
Eindeutig ja. Unser Programm lebt stark vom Publikum selbst und auch vom Mitmachen. Gelegentlich verwenden wir auch eingekaufte Beiträge, zum Beispiel vom Deutschlandfunk, vom NDR, WDR oder vom Hessischen Rundfunk oder wie sie alle heißen.
Wie viel kostet so eine Fremdproduktion im Schnitt?
Ja, so im Schnitt ungefähr 100 Euro für Wissenschaftsbeiträge beispielsweise. Das ist allerdings ein absoluter Vorzugspreis für uns. Der DARC ist ja gemeinnützig und wir dienen dem öffentlichen Wohl. Da hat man dann entsprechende Konditionen für uns. Und für alle ARD-Anstalten in Deutschland gibt es eine Zentralstelle für Lizenzierungen und Zweitverwertungen in Hamburg. Da bekomme ich dann auf Anfrage einen Sendevertrag.
Weil wir schon beim Geld sind, was kostet eigentlich eine Sendestunde?
Naja, eine Kurzwellenstunde aus Wufferten kostet uns im Moment etwa 125 Euro bei 250 Kilowatt Sendeleistung und mit einer Vorhangantenne. Ne? Die kleineren Dienstleister wie zum Beispiel Channel 292 oder Museumsradio Plattenkiste, die verlangen so zwischen 20 und 25 Euro. Und dann kommen eben noch kleinere Positionen dazu, wie gelegentlich mal Reisekosten oder ja, für Dienstleister oder für eben diese Lizenzen.
Und GEMA-Gebühren für die gespielte Musik?
Nein, wir senden aus England, dort gibt's keine GEMA. Und für die Ausspielungen auf den deutschen Bürgerradios gibt's Pauschalverträge für die gespielte Musik.
Wie wird denn das alles finanziert?
Aus dem Haushalt des DARC. Der Vorstand und die Hauptversammlung haben vor 10 Jahren beschlossen, dass unsere Programme aus Vereinsmitteln finanziert werden. Ein entsprechender Etatposten ist dann immer im Haushaltsansatz vorhanden. Der wird dann von der Hauptversammlung beschlossen und genehmigt. Insgesamt gibt der Verein so 0,5% seiner Einnahmen für Radio DARC aus. Also das ist wirklich überschaubar.
Vielleicht nochmal zurück zu den Anfängen. Wie ist Radio DARC eigentlich entstanden?
Ja, wie ist es entstanden? Du wirst es nicht glauben. Es war zunächst eine Schnapsidee am Stammtisch. Wir sind Anfang 2015 beim UV-Abend, also beim monatlichen Treff München Süd, zusammengesessen und haben da so diskutiert über allerlei Themen, wie man das halt so macht am UV-Abend. Und dann kam das Gespräch auf die damals so im Wochentakt erfolgte Sprengung von Sendern. Und jemand hat dann gefragt, wäre es nicht eigentlich eine Idee, wenn wir ein eigenes Radioprogramm aufsetzen irgendwie? Wenn wir schon so rumjammern, ja, dann sollten wir doch selbst was dagegen tun. Ich glaube, das war der Wolfgang, der Delta Lima 8 Mike Delta Hotel aus Erding, dessen Idee war das eigentlich, ja. Ja, und bei uns im Ortsverband ist ein professioneller Radiomacher, das ist der Peter Bertelshofer, der Delta Fox 2 Charlie X-Ray, der ist Geschäftsführer eines Privatradios in München und der sagte mir, ja, wenn ihr das machen wollt, dann unterstütze ich euch, dann zeige ich euch, wie das geht, was man dafür braucht und welche Kontakte und so. Und naja, gesagt, getan. Das hat mich dann doch irgendwie etwas gereizt und ich habe dann beim ehemaligen ORF-Sender in Wien in Moosbrunn angefragt, ob man da Sendezeit mieten kann. Ja, man konnte. Und dann haben wir einen Moderator gesucht und naja, Conny, den Rest kennst du ja. Seitdem haben wir die Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten. Und 3 Monate später war dann die erste Sendung von Radio DRC auf den Antennen.
Nun, das freut mich auch, dass wir uns damals gefunden haben. Worauf bist du nach all diesen Jahren eigentlich stolz?
Ja, worauf bin ich stolz? Ich würde mal sagen, dass es uns jetzt schon seit fast 12 Jahren gibt. So manche Sendung des öffentlichen rechtlichen Rundfunks hat bei weitem nicht so lange überlebt, ja. Ich kann mich da so an Sendungen erinnern wie Disco mit Ilja Richter, ne? Das Fernsehsendung, ganz bekannt. Die gab es so auch so ungefähr 10 Jahre, dann war Schluss. Oder Dalli Dalli oder wie sie alle heißen. Das waren also Sendungen, die irgendwie so 10, 15 Jahre existiert haben. aber dass wir bei Radio DHC jetzt mittlerweile auch schon langsam so in diese Liga vorstoßen, ja, ich glaube, darauf können wir schon stolz sein. Mein großes Vorbild ist der österreichische Medienjournalist und Autor Wolf Harrand, OE1 Whisky Hotel Charlie. Er ist ja leider vor 5 Jahren verstorben. Der hat es in 20 Jahren Schaffenszeit auf etwa 3000 Radiosendungen gebracht. Ich hätte mir eigentlich nicht träumen lassen, dass wir auch mal so tendenziell in diese Größenordnung vorrücken. Ja, was ist noch so, was mich stolz macht? Dass ich durch meine Tätigkeit eigentlich sehr viele interessante Menschen kennenlerne. Ich durfte zum Beispiel den Physiker und Nobelpreisträger Joe Taylor, Kilo 1 Julia Tango, kennenlernen persönlich. Wir hatten den Astronauten Matthias Maurer zu Gast, die Antarktisforscherin Theresa Thoma, dann hatten wir die ehemalige Landesbischöfin Margot Käßmann und sogar den damaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten Stefan Weil schon in unseren Sendungen. Ja, und ein Höhepunkt war, zum 75-jährigen Vereinsjubiläum durfte ich Grußbotschaften des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und des hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein senden. Das ist schon was, also so eine Chance kriegt nicht jeder und ich habe das als große Ehre empfunden.
Rainer, was meinst du, wie geht es weiter mit Radio DARC? Vielleicht sogar Sendung Nummer 1000 eines Tages?
Naja, da bin ich eher skeptisch. Also eine Sendung Nummer 1000, das wäre so Ende 2032. Ja, ich bin mittlerweile 65 Jahre alt und habe leider schon ein paar gesundheitliche Probleme. Auch muss ich ehrlicherweise sagen, es kann niemand sagen, wie lang es unsere Sendepartner noch geben wird in England. Ne? Auch dort ist das Thema Abschaltung nicht mehr tabu, obwohl, sagen wir, durch die aktuellen geopolitischen Krisen hat es nochmal einen gewissen Aufschub bekommen. Ich sage nur mal Irankrieg, Ukraine und so. Aber ich glaube, wenn das irgendwann mal zu Ende ist, dann wird man sich auch in England überlegen, ob man das noch weiterführen will. Und ich fürchte, auch dort wird irgendwann mal ein Sprengkommando anrücken. Und das war's dann mit der Kurzwelle. Ja, und ich persönlich, ich möchte die Chefredaktion bald in neue Hände legen. Die Zeit, glaube ich, ist reif für einen neuen Kopf oder für mehrere neue Köpfe, ne? Ich habe dazu mit einem Funkfreund aus Ostfriesland intensive Gespräche geführt in den letzten Wochen. Er hat Interesse, meine Nachfolge anzutreten. Aber mehr kann ich dazu im Moment noch nicht sagen, denn wir sind noch in Verhandlungen.
Du willst aufhören? Das ist jetzt doch etwas schockierend, oder?
Nein, nein, das hast du jetzt falsch verstanden. Also ich bleibe dir, dem DHRC und der Hörerschaft natürlich schon noch erhalten. Es geht um die Chefredaktion, also um die Gesamtverantwortung und das letzte Wort. Ich möchte nach wie vor im Team mitarbeiten, ja, im Wechsel vielleicht mit meinem Nachfolger, möchte ihm inhaltlich zuarbeiten. Also ich bin nicht weg. Und wenn alles so läuft wie geplant, dann wird sich halt nur meine Rolle etwas verändern.
Nun gut, Rainer, dann weiterhin frohes Schaffen. Den nächsten Musiktitel wirst du sicherlich selbst ansagen, wie ich dich kenne.
Ja, gerne. Das ist ein ganz besonderer Titel. Er wurde extra für diese Jubiläumssendung komponiert und gesungen von meinem bekannten Funkfreund Hubert Hermann, Delta Oscar 1, Mike Hotel. Das ist ein Lied, das mich, wie ich es gehört habe, wirklich sehr berührt hat und das eigentlich so den Geist des Amateurfunks beschreibt. Wir leben ja leider in einer Zeit, wo viel mit Säbel gerasselt wird. Die Spannungen nehmen immer weiter zu, wissen wir ja alle, ne? Deswegen ist es wichtig, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren, was eigentlich den Amateurfunk ausmacht. Wir Funkamateure sollen zusammenhalten auf der Welt. Wir sollen Freundschaft miteinander pflegen, miteinander funken, statt gegeneinander zu kämpfen, ein bisschen plakativ gesagt, ja. Und der Amateurfunk zeigt, dass echte Verständigung möglich ist. Und genau das drückt dieser Song aus, den ich jetzt auflegen habe. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Hier ist also Delta Oscar 1 Mike Hotel mit CQ, CQ, hinaus zur Welt.
Antennen in den Himmel zeigen, weit und klar hinaus, zieht ein Ruf durch alle Länder, weit hinaus von Haus zu Haus. Ob im Tal auf hohen Bergen oder draußen auf dem Meer, Amateurfunk baut die Brücken grenzenlos und immer mehr. Wir drehen langsam an den Knöpfen, lauschen in den Äther rein. Fragen uns mit frohem Herzen, wird heut jemand bei uns sein? Dann erklingt der alte Ruf, den jeder Funker gerne kennt. CQ, CQ! Hinaus zur Welt, bis irgendwo ein Echo brennt. CQ, CQ, wer hört mich heut von fern? Über Kontinente fliegt das Signal so gern. Ganz egal, woher du kommst, was immer auch geschieht, im Amateurfunk zählt der Mensch und nicht die Politik. Mit jedem QSO wächst ein kleines Stück Vertrauen neu, denn Funk verbindet Herzen, frei und immer treu. Von Australien bis Kanada, von Island bis Peru, findet man in jedem Winkel irgendwo ein Gegenüber dazu. Man tauscht Geschichten, lacht zusammen, lernt sich kennen Stück für Stück und schenkt sich mit ein paar Minuten oft ein kleines Lebensglück. Hier gibt's keine lauten Grenzen, keine Mauern aus Beton. Nur die Wellen tragen Stimmen über jede Nation. Respekt und Hilfsbereitschaft sind die Sprache, die uns eint, weil jeder weiß, dass Freundlichkeit am Ende stets gewinnt. CQ, CQ, wer hört mich heut von fern? Über Kontinente fliegt das Signal so gern. Ganz egal, woher du kommst, was immer auch geschieht, im Amateurfunk zählt der Mensch und nicht die Politik. Mit jedem QSO wächst ein kleines Stück Vertrauen neu, denn Funk verbindet Herzen, frei und immer treu. Ach, wie schön wär diese Erde, nimm man sich daran ein Beispiel. Nur mehr zuhören statt zu streiten, das wär eine bessere Spur. Nicht die Unterschiede sehen, sondern das, was uns vereint. Denn Frieden fängt dort an, wo man den anderen ehrlich meint. Ein Ruf im Äther, eine Antwort, ein freundliches 73, oft sind es diese kleinen Dinge, die machen Herzen frei. Kein Hass, kein Lärm, kein Gegeneinander, nur ein offenes Ohr. Und jede Welle trägt die Hoffnung ein kleines Stück empor. CQ, CQ, die Welt hört mit hinein. Lass uns über alle Grenzen gute Nachbarn sein. Ob die Sonne gerade strahlt oder Stürme überziehen, unsere Wellen finden Wege, die den Horizont durchziehen. Amateurfunk ist mehr als Technik, er verbindet Menschlichkeit. Und vielleicht macht genau das unsere Welt ein Stück bereit.
so rufen wir CQ, CQ mit Freude und mit Mut, weil jede Antwort zeigt, wie Nähe auch aus Ferne gut gelingt. Die Antennen weisen himmelwärts, die Herzen bleiben weit. Amateurfunk ist ein Abenteuer voller Freundschaft, Funk und Menschlichkeit. Und wenn die Welt mehr Funker hätte, wäre sie friedlicher als heut. Denn wo man miteinander spricht, wächst Hoffnung und Verbundenheit.
Funkreport. Berichte, Meldungen, Meinungen.
Es ist ein Privileg der Funkamateure, dass sie mit Menschen kommunizieren können, die Normalbürgern nicht zugänglich sind. Forscher in der Antarktis beispielsweise oder Weltraumfahrer. Im August 2022 hatten wir bereits den Astronauten Matthias Maurer als Gast bei uns. Für die heutige Sendung Nummer 600 können wir Ihnen jetzt eine weitere ganz besondere Interviewpartnerin ankündigen. Das ist die erste deutsche Frau im Weltall. Ihr Name? Rabea Rogge. Sie war im April 2025 Astronautin auf der FRAM-2-Expedition. Stefanie Heine, Delta Oscar 7 Papa Romeo, hat sie anlässlich der Funkfachmesse Ham Radio nach ihrem Werdegang befragt.
Wir haben hier die erste deutsche Astronautin im Weltall. Ich freue mich sehr. Erzähl doch mal bitte was über dich.
Hallo zusammen. Mein Name ist Rabea und ich bin eigentlich Robotikforscherin. Komme auch gerade von der Kampagne in Norwegen. Genau, und letztes Jahr bin ich mit FRAM 2 im All gewesen.
Was machst du denn eigentlich beruflich? Jetzt habe ich eine Astronautin hier und dann stellt die als erstes die Frage, was machst du eigentlich gerade beruflich?
Genau, ich forsche mit Robotik in extremen Situationen, also in der Arktis. Ich lebe in Norwegen und da geht es darum, okay, wenn man so einem Roboter beibringen sollte, wie er sich zu verhalten hat, wenn es brenzlig wird, wie macht man das? Und das ist meine aktuelle Forschung.
Ja, Wahnsinn. Wissenschaftlerin, Forscherin, erste deutsche Astronautin und du hast ein Rufzeichen, besser gesagt zwei Rufzeichen. Magst du uns die Rufzeichen nennen?
Lima, Bravo, Nein, November, Juliet und das US-Kennzeichen, das
lohnt sich nicht. Das andere Rufzeichen ist Kilo, Delta, 3, Alpha, India, Delta und Lima, Bravo, 9, November, Juliet. Funkst du denn zu Hause?
Im Moment versuche ich noch Schlaf nachzuholen.
Oh ja.
Also wenn ich dann mal wieder Freizeit habe, dann sehr gerne.
Wir freuen uns und es gibt ja eine ganz besondere Mission, die ihr da auch hattet, die Fram-to-Ham-Mission. Genau. Was gibt's denn da zu sagen?
Genau, ich finde, wenn man so das Privileg hat, unter den ersten 700 Menschen zu sein, die ins All geflogen sind, dann hat man auch die Aufgabe, etwas zurückzugeben. Und das, was mir am meisten eingefallen ist, war, okay, der direkteste Weg, mit uns im All dann in Kontakt zu treten, ist natürlich, wenn man uns anfunkt. So, und dann dachte ich, wie cool wäre es denn, wenn man irgendwie so ein Rätsel hätte, was dann international von Studentengruppen gelöst werden kann, zusammen, was wir durch SSTV runterschicken. Und dann ist Fram to Ham mit auch ARIS in Kollaboration, diese Idee ist geboren worden. Und wir hatten eben über die 3,5 Tage, die wir im All waren, die Puzzleteile runtergesendet und dann haben die Studis das zusammengesetzt und dann noch ein paar Fragen beantwortet. Genau, und dann so gesehen direkt mit uns so diese Freude für Technologie, diese Freude für Wissenschaft geteilt.
Und das ist so, glaube ich, wir haben eben gerade, du konntest es nicht hören, wir haben ja schon eben gerade mit Theresa Thoma und mit dem Stefan von ARIS gesprochen.
Ah, ja.
Und haben das mal gesagt, dass der Amateurfunk ja sehr viel in die Jugendarbeit investiert, ne, und dass wir versuchen, Kinder und Jugendliche an die Technik heranzufunken. Und da ist die Frage, wie hast du denn Kontakt zu ARIS überhaupt bekommen? Wie bist du auf das Thema eigentlich aufmerksam geworden?
Ganz am Anfang, also vor der Mission?
Mhm.
Ich habe Elektrotechnik studiert an der Uni, an der ETH Zürich. Und die ETH Zürich ist sehr theoretisch, was ja auch toll ist. Und ich habe mich dann immer gefragt, okay, so Kommunikation ist fast schon schwarze Magie für mich. Also, dass überhaupt ein Signal ankommt, finde ich immer noch unglaublich. Aber ich möchte mal gerne wissen, wie das so in der Praxis dann aussieht. Und dann habe ich geguckt an unserer Uni. Gab es einen Funkkurs auch, dass man die Lizenz machen konnte. Und dann hatten wir auch so mein erster Funkkontakt in Zürich, war dann auch gerade mit Berlin. Ich komme aus Berlin, deswegen fand ich es sehr cool. Mhm. Und so bin ich da reingekommen.
Und Aris freut sich sehr über diesen Kontakt. Und wir haben es auch Aris und DRC zu verdanken, dass du heute hier bist. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst hier. Welche Rolle der Amateurfunk bei der Mission hatte, das haben wir ja eben gerade schon gesagt. Aber was hat das eigentlich, wenn man... Wir müssen uns das ja jetzt mal vorstellen. Ich meine, du bist Pilotin gewesen, ja? Du hattest die Verantwortung noch für 3 weitere Astronauten da oben. Wie sah da dein Alltag aus und wo war da der Amateurfunk zu finden?
Genau, also Aris hat ja wirklich auch sehr, sehr viel mitgeholfen, die Technologie aufzubauen. Und eins der besten Dinge, die wir gemacht haben, war, glaube ich, zu automatisieren, wann wir senden. Weil gewisse Länder haben natürlich teilgenommen. Und dann musste ich nicht immer ausschalten, mhm, oder jetzt funken wir, wenn wir gerade über Europa sind, zum, mhm, Beispiel. Und das heißt, für mich sah es so aus, am Morgen habe ich das Setup aufgebaut, habe ich geguckt, dass es funktioniert und dann habe ich das, wie dabei ich die anderen Experimente gemacht habe, immer im Blick gehalten, geguckt, okay, es funkt noch und dann am Abend wieder abgebaut. Nächsten Tag ging es wieder los.
Und die Funkkontakte, wie waren die so?
Genau, den zweiten Teil, den wir hatten bezüglich Funkkontakten, war ein Funkkontakt mit der TU Berlin, mhm, in meiner Heimatstadt. Ja. Mhm. Und das war am allerersten Tag geplant. Und wir hatten, ich glaube, niemand von uns ist davon ausgegangen, dass es funktionieren wird, weil einem ist schlecht am Anfang tatsächlich. So ist es nicht, man ist nicht so auf der Höhe eigentlich, mhm, am ersten Tag. Aber uns ging es dann an dem Zeitpunkt schon wieder gut. Das heißt, wir haben das probiert. Das war ein Zeitfenster von 10 Minuten. Und als erstes habe ich nichts gehört. Dann habe ich die Studis gehört, aber sie haben mich, mhm, nicht gehört. Mhm. Und dann habe ich gehört, dass sie mich gehört haben. Und ich fand, es war einfach so ein, ich kann das gar nicht beschreiben, so ein herzerwärmender, ja, Moment, ja, wo man weiß, okay, unser Setup funktioniert, deren Setup, ja, funktioniert. So diese Freude, die man ja kennt, ja, ja, im Amateurfunk. Ja. Und dann haben wir ein paar Fragen durchbekommen und das war einfach so schön. Am Ende habe ich noch so den Applaus gehört. Ja. Das war toll.
Ja, ich hatte vorhin schon erzählt, wo du noch nicht da warst, dass ich in Dessau war bei der Familie Hohme. Die machen da Amateurfunk AG und Astronomie AG, mega, in einem an der Schule. Die Kinder haben die ganze Technik aufgebaut. Die haben damals mit Alexander Gerst gefunkt von Dessau zu ISS.
Cool.
Und dann sieht man richtig die ISS, auch für die Zuschauer, die Amateurfunk noch nicht so kennen. Man sieht richtig dann auf dem Beamer, wie die ISS dann in den Empfangsbereich kommt. Und man sieht richtig, wie die Schüler stehen in Reihe mit ihren Fragen. Und es ist so spannend. Und dieser Gänsehautmoment, ja, und dieser Jubel, wenn auf einmal der Kontakt zustande kommt. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut und das ist genau das, was den Amateurfunk einfach ausmacht, oder?
Ja, genau, so dass man lernt, okay, wenn ich verstehe, wie das alles funktioniert, wenn ich so ein bisschen wissenschaftlich arbeite, so ein bisschen experimentiere, dann habe ich am Ende so dieses unglaubliche Erfolgserlebnis.
Wir haben ja eben gerade darüber gesprochen, mit Kindern und Astro, mit Weltall, mit Kindern, mit dieser Tüftler, mit diesem Daniel-Düsentrieb-Gedanke. Wie kommt man denn dazu oder wann hast du denn dir in den Kopf gesetzt, ich würde gern mal in den Weltraum fliegen?
Bei mir kam das so, dass ich, also ich hatte... Ich weiß, als Kind mochte ich Dinos, musste ich auch mal ganz ehrlich sagen, und noch gar nicht so das Weltall. Und dann hatte ich irgendwann so einen R2-D2-Roboter von Lego, den man programmieren konnte. Und ich fand es einfach unglaublich faszinierend, wie diese Maschine versteht, was die reale Welt da draußen ist. Und ich dachte, wow, ich möchte irgendwie so an dieser Zukunft mitarbeiten. Und einfach so, wie man diese Fragen auch stellen kann, wie man dann weiterkommt und versteht, okay, was denn der nächste Schritt und der nächste Schritt. Und dadurch kam ich sehr früh zur Technologie, muss ich sagen. Und dann erst später, als Perseverance auf dem Mars gelandet ist, hatte ich so diesen Moment von, wow, also das Weltall ist ja ultra cool und ich kann da mitarbeiten an dieser Welt. Und das wurde so der zweite Moment.
Das ist einfach Wahnsinn. Und dann kommt dieser Moment, wo du sagst, mein Gott, das rückt in greifbare Nähe. Ich bin auf diesem Weg und schaffe es wirklich bis ins Weltall. Und dann bist du da oben. Und was war dein erster Eindruck da oben? Was hattest du für Gefühle?
Ich war tatsächlich davor war ich ein bisschen kritisch, weil man oft hört, na gut, so die Liebe zur Erde findet man im All. Und ich dachte, na gut, aber die Liebe zur Erde findet man ja auch auf der Erde. Und das denke ich auch immer noch. Mhm. Ich würde aber sagen, dass es ein so emotionaler Moment ist, so einen riesigen Planeten, so das Größte, was man je gesehen hat, im All schweben zu sehen in dieser Schwärze. Und ich dachte mir, wow, wir haben ja wirklich die perfekten Voraussetzungen. Wir haben den perfekten Planeten, um alles zu erreichen, was wir möchten als Menschheit, wenn wir uns zusammenreißen.
Das war auch der Moment, wo Alexander Gerst gesagt hat, die Erde sieht so zerbrechlich aus, lasst sie uns bitte einfach schützen. Und da waren Kinder, Eltern, Großeltern, die Lehrkräfte waren da. Und ich finde, das ist so wichtig, dass es solche Initiativen gibt. Ich finde es großartig, dass die Astronauten bei so einer Geschichte wie Ares mitmachen. Also wir sind da wirklich auch sehr, sehr dankbar, dass sowas zustande kommt. Man darf ja nicht vergessen, das ist eure Arbeit da oben, auch auf der Neumayer-3-Station. Oh. Theresa Thoma steht da, die hat cool. als Frau dort überwintert, genau, hat die für die Technik gesorgt. Die hat verrückte Bilder geschickt, wo Spaghetti gefroren sind. Ja, draußen oder aus der Pinguinkolonie hast du uns Bilder geschickt. Und solche Bilder bekommen wir auch von euch. Und es gibt nichts Wichtigeres. Ja, und deswegen liebe ich diesen Amateurfunk auch so. Es gibt nichts Wichtigeres, als den Leuten einfach mal zu zeigen, dass es sich lohnt, Kinder und Jugendliche früh an die Technik heranzuführen und dafür zu arbeiten. Und da ist Ares ein ganz dickes Dankeschön nochmal für Ares, dass sie das hier alles ermöglichen. Und natürlich auch noch dem DRRC mit seinem Ausbildungs-, Jugendarbeit- und Weiterbildungsreferat hier direkt hinter uns, wo die Kinder bereits früh schon löten lernen. Dann sind sie ja, wie auch Theresa, schon haben den Funken im Herzen mit Amateurfunk, gehen dann mit diesem Rufzeichen auch in die Ausbildung hinein, als Berufsqualifikation, das Rufzeichen einfach. Ne? Und jetzt stehe ich hier vom DRRC mit der ersten deutschen Astronautin. Ja, hast du vielleicht noch eine Abschlussbotschaft hier für die Funkamateure?
Ja, ich sag immer, träumt groß und unterstützt andere Leute in ihren Träumen. Also wenn jemand euch eine neue Idee erzählt von einem coolen Projekt, let's go. Aber ich glaube, das machen wir ja auch eh in der Funker-Community. Ja.
Vielen lieben Dank. Und damit verabschieden Rabea Rogge und Steffi Heine, Delta Oscar 7 Papa Romeo, uns mit VY73. Herzlichen Dank, dass ihr hier seid.
Hochwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Sie haben es gehört. Heute läuft die 600. Sendung von Radio DARC über die Antennen. Seit fast 12 Jahren gibt es jede Woche Interessantes aus der Funk- und Technikwelt für Sie und das auf Kurzwelle. Dort sind wir mittlerweile fast alleine, zumindest was Programme aus Deutschland angeht. Die früher allgegenwärtigen Kurzwellensendungen vieler Länder sind leider seit vielen Jahren Geschichte. Radio DARC will zeigen, dass die Kurzwelle nicht tot ist. Und bis auf ein paar ganz wenige Ausnahmen ist noch jemand da für Sie jede Woche, um die Ionosphäre zu analysieren, die Sonne zu beobachten und um das Erdmagnetfeld zu messen. Klar, die Rede ist hier von unserem guten Geist hinter der Funkwettervorhersage und das ist Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike Delta Whisky vom HF-Referat des DARC. An dieser Stelle von allen Redaktionsmitarbeitern vielen Dank für deine langjährige und wirklich einzigartige Arbeit für die Amateurfunkgemeinschaft. Christian, was hast du uns denn heute in der 600. Jubiläumssendung zu berichten?
Zunächst mal danke für die Blumen, Conny. Aber die gebühren auch allen anderen, die dieses Projekt seit 2015 am Laufen halten. Wie so häufig ist es ein harter Kern von einer Handvoll Menschen, die die dafür nötige Ausdauer und Beständigkeit an den Tag legen. Hut ab, kann ich da nur sagen. Übrigens, Funkamateure können mit Mikrofonen umgehen. Warum nicht selber mal einen kleinen Beitrag machen und an die Redaktion schicken? In den Ortsverbänden passiert ja jede Menge. Damit zum Funkwetter und da wurde es wie erwartet auf der Sonne recht ruhig. Von 152 solaren Fluxeinheiten ging es abwärts. Am Donnerstag lagen wir nur noch bei 104. Viele aktive Regionen verschwanden auf die Sonnenrückseite und was noch zu sehen ist, verfiel in das Stadium, das die Beobachter als Slow Decay bezeichnen. Die Fleckengruppen verlieren an Größe, Flecken, magnetischer Komplexität und Flareaktivität. An den letzten Tagen war die Anzahl der C-Flares dann nur einstellig, an M- oder gar X-Flares war gar nicht zu denken. Der solare Flux sinkt über das Wochenende noch weiter ab und dürfte unter 100 Einheiten fallen. Etwa am Dienstag wird dann die alte Region 4493 zurückerwartet und die könnte den nächsten Aufwärtstrend einleiten. Zum nächsten Wochenende hin wären dann wieder 130 Einheiten möglich. Im Erdmagnetfeld war es sehr ruhig. Nur am Sonntag erwischte uns die Plasmawolke eines koronalen Masseauswurfs, der von einem der letzten größeren Flares losgeschickt wurde. Die machte erheblich Eindruck auf die Ionosphäre. Die MUF brach von über 25 MHz auf unter 20 MHz ein und es dauerte bis zum Donnerstag, bis das überwunden war. In den nächsten Tagen ist sowas nicht zu erwarten. Die überwiegend ruhige Magnetik setzt sich fort. Lediglich zur Wochenmitte verbreitet ein koronales Loch etwas mehr Unruhe. 20 und 17 Meter werden wieder die zuverlässigsten DX-Bänder sein. 15 Meter öffnet vornehmlich in südliche Richtungen. Gegen Ende der Woche sollte sich das dann mit der anziehenden Sonnenaktivität ausweiten. Sporadik E beginnt langsam abzubauen. Auf 6 und vor allem 10 Meter wird es weiter Öffnungen geben, aber die werden seltener und kürzer ausfallen. Und jetzt noch zum 12. August, dem nächsten Mittwoch. Zu diesem Datum gibt es gleich drei Dinge zu sagen. Erstens erreichen am Abend die Perseiden ihr Maximum, der prominenteste Meteorschauer des Jahres und dick angestrichen im Kalender der Meteorsketterfreunde. Das Sternbild Perseus, der scheinbare Ursprung der Sternschnuppen, ist um Mitternacht hoch im Nordosten zu finden. Zum zweiten ist Neumond und das ist deswegen interessant, weil der Mond kein QRM produziert, wenn man die Sternschnuppen mit unseren Terahertz-Empfängern namens Augen locken möchte. Und zum dritten wird es da am Tag dunkel, zumindest in einem knapp 300 Kilometer breiten Streifen, der von Sibirien über Grönland, Island, den Ostatlantik und dann quer über Nordspanien bis zu den Balearen verläuft. Jawohl, es gibt eine totale Sonnenfinsternis. Hierzulande ist die Sonne nur teilweise verfinstert, aber immerhin zu 84% im Nordosten Deutschlands bis hin zu 90% im Süden. Und das fällt dann durchaus auf, denn das Licht wirkt deutlich verändert. In Hamburg beginnt die Verdunkelung um 19.13 Uhr Lokalzeit, die maximale Bedeckung von 85% wird um 20.07 Uhr erreicht und das Spektakel endet mit Sonnenuntergang. München erlebt den Beginn um 19.22 Uhr und die maximale Bedeckung von 90% um 20.15 Uhr. 17 Minuten später geht die Sonne dann noch teilverfinstert unter. Die Sonne steht dann also tief im Westen. Man braucht einen entsprechenden Standort und natürlich Glück mit dem Wetter. Ganz wichtig, trotz 90% Bedeckung bitte keinesfalls ohne Schutz in die Sonne schauen. Die 10 dB weniger Strahlung durch die Bedeckung sind immer noch gut 40 dB mehr als das, was unsere Augen vertragen können. Viel Erfolg beim Beobachten und beim Funken. Good DX!
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radio-Clubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen zwei Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal: radio@darc.de. Auf Wiederhören, moin, tschüss, servus und 73, gut DX, bis zum nächsten Mal.